Hallo und herzlich willkommen zu Runner's World Podcast Folge Nummer 168. Ihr habt es schon im Titel gelesen, heute geht es um die Gesundheit. Natürlich in Zusammenhang mit dem Laufen. Es geht heute darum, warum Laufen gesund ist und wie sich das aber verhält, wenn man wirklich viel läuft. Also wie ist das denn mit Marathonlaufen und der Gesundheit? Mein Kollege Urs Weber hat dazu mit Matthias Krüll gesprochen. Der ist Medical Director des Berlin-Marathons und kann daher natürlich bestens Auskunft darüber geben, wie eine medizinische Vorabbetreuung aussehen sollte und wie auch während des Rennens die medizinische gesundheitliche Betreuung aussieht, eben am Beispiel des Berlin-Marathons, und kann auch erläutern, wie das Konzept aussieht, das in Berlin dahinter steht. Und als Lungenspezialist kann Matthias Krüll aber natürlich auch generell Gesundheitstipps für Läuferinnen und Läufer geben. Das spannende Gespräch mit meinem Kollegen Urs Weber, das hört ihr jetzt hier im Podcast. Ich bin Ela Wildner und wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Folge. Werbung. Nach einem langen Tag kommst du nach Hause und willst eigentlich am liebsten nur noch auf die Couch. Aber du weißt genau, wie großartig du dich fühlen wirst, wenn du jetzt erst noch eine Runde laufen gehst. Also ab in die Laufschuhe. Du schlüpfst in deinen super komfortablen Adidas Supernova und verlässt das Haus. Die frische Luft weht dir ins Gesicht und du beglückwünschst dich schon jetzt, die Laufrunde nicht einfach ausfallen gelassen zu haben. Zurück zu Hause stellst du die Schuhe vor der Tür ab und fühlst dich einfach großartig. Das waren ein paar Kilometer, die so gut getan haben. Und dank des Adidas Supernova an deinen Füßen war der Lauf auch wirklich komfortabel. Es stimmt eben einfach. Superkomfort, Supernova. Werbung Ende.
Heute haben wir im Runner's World Podcast Dr. Matthias Krüll zu Gast. Matthias, hallo, grüß dich.
Hallo Urs, herzlichen Dank, dass ich hier bei dir zu Gast sein darf.
Ja, und danke, dass wir hier bei dir in der Praxis sein dürfen, denn ich nehme es mal gleich vorweg, heute geht es hier im Podcast um aufgescheuerte Blasen, es geht um Knochenbrüche, um die Koordination von Rettungskräften, dramatische Hubschraubereinsätze und um viel heiße Luft. Sorry, Matthias, das musste jetzt sein, denn Matthias ist Lungenfacharzt und von medizinischer Seite sicherlich einer der größten Laufexperten, nicht nur in Deutschland, sondern wahrscheinlich in Europa, wenn nicht sogar weltweit. Zunächst, Matthias, du bist Pneumologe und es ist Frühjahr, die Bäume schlagen aus hier im Hinterhof bei dir von der Praxis. Und das Wartezimmer deiner Praxis ist bestimmt proppevoll, oder?
Boah, Urs, das ist die schlimmste Jahreszeit. Wir kommen gerade so ein bisschen auf der Felge hier aus der Wintersaison raus, ein Infekt nach dem anderen. Zack, das Wetter wird besser, die Pollen fliegen und es kommt keine Ruhe rein im Moment. Also das ist tatsächlich, ich habe den Eindruck, das ist etwas, was immer mehr wird.
Mhm. So wie für einen Schweizer Skiarzt im Skigebiet. Ja. Das Winter mit Knochenbrüchen ist für dich das Frühjahr wahrscheinlich. Ne?
Das ist unfassbar, ja.
Also Matthias, wir könnten natürlich den ganzen Podcast hier mit Allergiethemen füllen, was du an anderer Stelle ja auch schon sehr informativ getan hast. Aber wir sind ja, oder ich bin ja aus einem anderen Grund hier bei dir zu Gast. Du bist nämlich unter anderem auf deinen vielen Tätigkeiten, und so kennen dich vielleicht auch manche Läufer, du bist medizinischer Director bei STC Events GmbH. Und dazu gehören also zu deiner Zuständigkeit diverse Läufe, Events, aber auch zum Beispiel das ISTAF Berlin und natürlich der BMW Berlin Marathon. Und nebenbei, ich erinnerte mich gerade, als ich hier reinkam, wir haben uns zufällig letztes Jahr in Rom getroffen.
Das stimmt.
Bei der Leichtathletik-EM, wo du auch als medizinischer Leiter der Europameisterschaften für die Laufdisziplinen dort warst und die betreut hast. Medical Director bist du auch beim BMW Berlin Marathon.
Richtig, ja.
Matthias, was macht ein Medical Director?
Urs, das ist etwas, was ich immer wieder gefragt werde. Was machst du eigentlich den lieben langen Tag? Und ich habe neulich gerade wieder mal mit einem Freund drüber gesprochen und er sagte, Mensch, kein Mensch weiß, was du machst. Du bist nur am Arbeiten und ständig unterwegs. Und dann habe ich das mal versucht zu sortieren und da fiel mir auf, dass das viel mehr als die klassische Form der Medizin ist, Sportmedizin ist, die man so kennt. Also ja. Das ist viel Organisatorisches, das ist viel Arbeit mit den Behörden, mit den professionellen Rettungs- Rettungsdiensten oder Rettungsorganisationen zusammen. Also ein ganz breites Spektrum aus medizinischen Aspekten, aber auch darüber hinausgehend, ja, so ein bisschen ins bürokratisch-organisatorische gehen.
Ja, finde ich gut, dass du das gleich erwähnst, diese Aspekte, diese Fülle an, diese Bandbreite an Aspekten, die du behandelst. Und lass uns das gleich mal vertiefen, deine Tätigkeit dann bei so einem Event und während des Events. Aber wir wollen da natürlich so über die Gefahren sprechen, also Verletzungen, was passiert bei so einem Großevent wie einem Marathon zum Beispiel. Aber wir wollen auch über die gesundheitlichen Aspekte und die Do's und Don'ts so ein bisschen reden. Denn du bist ja ein Arzt, der sich sehr um die gesundheitsförderliche Seite des Sports, gerade des Laufens, kümmert. Deswegen mal ganz profan am Anfang gefragt, warum ist Laufen eigentlich so gesund? Was steht für dich da im Vordergrund?
Laufen ist sicher die originärste Form von Sport und Bewegung. Das fing schon damals in der Höhle an. Also um damals das Mammut zu kriegen, mussten die Jungs im Schnitt, da gibt es tatsächlich ganz tolle Daten zu und Untersuchungen, mussten so im Schnitt 30 bis 40 Kilometer pro Tag laufen. Das hat also wirklich eine ganz, ganz lange Tradition. Es gibt ganz interessante Untersuchungen, die haben gezeigt, dass die Wiege des Laufens da beginnt oder da liegt, wo auch die Wiege der Menschheit ist, nämlich in einigen Ecken von Afrika. Mhm. Und es gibt auch weitergehende Untersuchungen, die haben gezeigt, dass nicht das zuletzt einer der Gründe ist, warum einige Länder aus Afrika die weltbesten Läufer immer noch stellen. Also die Wiege sitzt dort, dort ist die Wiege der Menschheit. Mhm. Und es gab keinen Mammutbringdienst, sondern es gab auch noch keine Möglichkeit, so einen Mammut einfach zu erschlagen, sondern was man dann gemacht hat, die haben mit einfachsten Möglichkeiten das Mammut verletzt oder das andere Wild, was sie gejagt haben, und dann haben sie es gehetzt. Oder platt gelaufen. Also der Mensch ist sicher nicht das schnellste Wesen und von daher musste der Mensch andere Skills entwickeln. Und den größten Skill, den der Mensch hat, ist die Ausdauer. Es gibt kaum ein Wesen, was ausdauernder ist als der Mensch. Mhm. Und so ist das Laufen eine uralte, 10.000 Jahre alte Form der Fortbewegung. Mhm. Das hat sich leider so ein bisschen zurückentwickelt hin zu einer Couch-Potato-Gesellschaft. Also es ist mitunter so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Aber, das beobachten wir ja auch bei unseren Veranstaltungen, da gibt es offenbar sowas wie ein Comeback. Also viele haben erkannt, dass das Laufen, dass der Sport ihnen gut tut. Ja. Und da gibt es unzählige Daten, das ist völlig unbestritten.
Wir kommen gleich natürlich Events und so zurück. Für dich mit deinem medizinischen, pneumologischen Hintergrund, was sind so die medizinisch deutlichsten Werte, die sich durchs Laufen verbessern lassen, durch Ausdauersport vielleicht allgemeiner gefasst?
Das, was sich am meisten verbessert, ist die Lebensfreude und Lebensqualität. Bevor wir jetzt über irgendwelche anderen Benchmarks sprechen. Also, man sieht das bei denjenigen, die regelmäßig Sport machen, dass die sind einfach entspannter, die sind glücklicher, die sind besser drauf. Auch dazu gibt es ganz, ganz tolle Daten. Das ist jetzt eher so ein Soft-Skill. Mhm. Natürlich verbessern sich viele andere Parameter. Der Blutdruck wird niedriger oder man braucht mitunter keine Medikamente mehr, um den Blutdruck einzustellen. Wir sehen das bei unseren Lungenerkrankten, die brauchen mitunter viel, viel weniger von irgendwelchen Asthma-Sprays, wenn sie regelmäßig Sport machen. Und das sehen wir für nahezu alle Erkrankungen. Depressionen werden weniger, Stoffwechselerkrankungen wie der Diabetes werden weniger. Also wir haben viel, viel weniger Bedarf an Medikamenten, zum Beispiel bei Diabetikern, wenn die regelmäßig Ausdauersport machen. Mhm. Und das gilt nahezu für alle Erkrankungen.
Die Antwort hätte ich jetzt von einem Mediziner tatsächlich gar nicht erwartet, Matthias, aber er freut mich umso mehr, weil wir werten gerade Daten aus unserer alljährigen User-Befragung, die wir bei Runner's World machen, und du nanntest eben diesen schönen Begriff Soft Skills, also das, was das Laufen so wertvoll macht, und tatsächlich ist das auch die Hauptmotivation der meisten Befragten, dass so dieses Feel-Better-Phänomen, ne? Also dass die Menschen sich besser fühlen und dass das der Hauptantrieb ist, zu laufen, vor, weiß ich nicht, Wettkampfzeiten, vor Gewicht abnehmen, vor irgendwelchen anderen Gründen.
Also ich freue mich sehr, dass ihr diesen gleichen Eindruck gemacht habt. Ich bin sehr froh, dass ihr das so aufarbeitet. Es gibt natürlich auch immer wieder mal das Problem, dass man mitunter seinen Ehrgeiz, den man im Beruf hat, dann auch in seinen Sport mit rüberträgt und vergisst, dass der Sport eigentlich auch dazu da sein sollte, so ein bisschen abzuschalten, zu entspannen. Und dann gibt es natürlich auch den einen oder anderen, der so trainiert, dass es eben die Gesundheit eher herausfordert, sag ich mal.
Ja,
also der
aber
stresst.
Ist das nicht ein Aspekt, der in Anführungsstrichen besser geworden ist? Also ich spreche jetzt so die Entwicklung an, die wir so seit Corona erleben. Durch Corona wissen wir ja, wir hatten damals auch eine Corona-Veranstaltung hier durch SCC Events initiiert, haben festgestellt, sehr, sehr viele Deutsche gerade haben angefangen mit dem Laufen, Frauen mehr noch als Männer und hatten dort offensichtlich ganz andere Motivationen, die mussten einfach raus. Hat sich das für dich aus deiner Sicht auch für den Blick aufs Laufen verändert?
Ja, das ist eine ganz, ganz wichtige Beobachtung. Schön, dass du das mit der Corona-Epidemie ansprichst. Das war eine Situation, wo wir eigentlich wenig andere Formen von Sport machen konnten. Es gab nicht die Möglichkeit, in Fitnessstudios zu gehen. Es gab keinen Vereinssport mehr. Und ich habe das selbst im Wald gesehen. Es war voll plötzlich im Wald.
Ja.
Und anfangs war ich sehr überrascht und habe gedacht, okay, das ist jetzt so eine Momentaktion. Aber ich habe auch den Eindruck, und wir sehen das auch an den Teilnehmerzahlen bei unseren Veranstaltungen, das hat sich gehalten.
Mhm.
Und das ist gut. Und wenn das ein Aspekt ist, wofür diese blöde Pandemie gut war, dann ist das vielleicht diese
ja.
Geschichte.
Ja. Was passiert beim Laufen mit dem Lungensystem, mit dem Atemsystem? Wir Läufer, ich meine, das Atmen funktioniert. Das ist etwas, was unwillkürlich funktioniert. Wir müssen uns nicht den Befehl geben zu atmen. Aber vor deinem pneumologischen Hintergrund, was ich frage das auch vor dem Hintergrund mit Corona, weil ja gerade die Atemwegserkrankungen so ein ja deutliches Phänomen waren, was so viele Leute beschäftigt hat und nach wie vor auch jetzt auch bei der zweiten, dritten Corona-Erkrankung nach wie vor beschäftigt.
Mhm.
Welche Auswirkungen siehst du da und wie kann das Laufen da eingreifen?
Das ist ein ganz spannender Aspekt, der immer viele verblüffte Blicke mit sich bringt, wenn mich jemand fragt, kann ich meine Lunge verbessern, indem ich Sport mache?
Mhm.
Und dann gibt es meist sehr enttäuschte Gesichter, denn das klappt tatsächlich nicht wirklich gut. Also unsere Lunge ist, ja, wie vieles an uns, durch Veranlagung so groß, wie sie ist. Und dann gibt es halt Menschen mit einer kleineren und einer größeren Lunge. Unsere Lunge ist dann mit ungefähr 20 Jahren auch ausgewachsen. Und bis dahin kann ich durch intensiven Sport vielleicht ein bisschen nachhelfen. Aber wenn ich nun mal keine 1,90 groß bin, dann bleibt die Lunge eben auch in einem gewissen Rahmen nur groß oder klein. Also mit Sport kann ich die Größe meiner Lunge kaum beeinflussen.
Okay.
Ich kann damit sehr wohl beeinflussen, wie viel mein Gesamtkörper aus jedem Atemzug an Sauerstoff aufnimmt, zum Beispiel. Das ist ein Aspekt, die sogenannte Sauerstoffaufnahme.
Mhm.
Da spielen viele Faktoren eine Rolle. Da spielt zum Beispiel die Durchblutung der Lunge eine Rolle. Wenn viel Blut durch die Lunge geht, also viele kleinste Blutgefäße sind, die den Sauerstoff dort abholen und in den Muskel bringen, dann ist das gut für den Muskel, der ist leistungsfähiger. Und das kann ich ausbauen.
Mhm.
Aber die Größe der Lunge selbst gar nicht mal unbedingt. Ich kann darüber hinaus eine Reihe weiterer Aktionen oder weiterer Faktoren beeinflussen. Also ich kann das Immunsystem in vielerlei Hinsicht ja pimpen, sag ich mal, modifizieren, sodass bei regelmäßiger Aktivität weniger Infekte auftreten. Ich kann darüber das Muskelwachstum, das Gefäßwachstum steigern, die Durchblutung verbessern. Also eine Reihe von Faktoren, die ich beim Sport, vor allem beim Ausdauersport, hinbekomme.
Werden denn Läufer durch den Ausdauersport resistenter, was sich dann auch positiv auf die Lunge auswirkt? Oder ist das subjektiv wahrgenommen?
Nee, das ist tatsächlich so. Da gibt es ganz gute Daten, die gezeigt haben, dass diejenigen, die regelmäßig in einem gewissen Rahmen Ausdauersport machen, tatsächlich weniger Infekte haben, die Infekte nicht so lange andauern.
Mhm.
und eine gewisse Widerstandsfähigkeit entsteht. Das hat mit Modifikationen im Immunsystem zu tun. Das hängt damit zusammen, dass ich sicher aber auch, wenn ich Sport mache, über andere Faktoren in meinem Leben ein bisschen besser nachdenke. Also Ernährung zum Beispiel und. Wenn ich Sport mache, trinke ich automatisch mehr. Meine Schleimhäute bleiben besser angefeuchtet. Das sind lauter so Kleinigkeiten, die zusammenkommen. Und im Gesamtpaket ist das dann tatsächlich so, dass ich da weniger schwere Erkrankungen, weniger häufiger Erkrankungen habe.
Also eine ganze Menge gewünschte Nebeneffekte, die damit einhergehen. Ich habe das eben erwähnt anfangs, du kümmerst dich sehr viel auch um die Förderung durch Sport. Du hast unter anderem auch Lungensportgruppen. Ja. Was heißt das? Wie trainierst du da? Was trainiert man da?
Vielen Dank, dass du das ansprichst. Der Lungensport ist das, was wir so als Rehabilitationssport für schwer lungenerkrankte Patienten anbieten. Wir kennen das alle aus dem Herzsport oder aus dem kardiologischen Bereich. Menschen, die einen Herzinfarkt haben, die bekommen einen Stent oder mitunter einen Bypass und werden dann durch sportliche Aktivitäten zurückgeführt ins Leben. Die machen sowas wie Koronarsport. Und sowas Ähnliches gibt es auch für Menschen mit Lungenerkrankungen. Das ist, wenn es um die Lunge geht, leicht anders als beim Herzsport. Es ist mitunter sogar reichlich kompliziert, denn es macht keinen Sinn, wenn ich mit schwer Lungenerkrankten einfach nur Sport und Bewegung mache, weil die aufgrund der Schwere der Lungenerkrankung tatsächlich Probleme haben zu atmen. Also die kriegen ihre Luft nicht richtig ein, vor allem aber auch nicht richtig gut ausgeatmet. Das heißt, wenn ich mit denen Sport mache, muss ich mit denen vor allem auch sowas wie Atemtechniken üben. Ah ja. Also ich muss sowas wie bewusstes Ausatmen üben. Ich muss sowas wie Koordinieren von Last und Atmung üben. Also ich kann nicht einfach sagen, geh jetzt mal die Treppe hoch oder geh jetzt mal 10 Minuten laufen, sondern ich muss mit denen vorher üben, wie ich die Last dann an die Atmung anpasse oder umgekehrt die Atmung in dieses Last aufbringen, einbinde. Das macht es bei den Lungenerkrankungen etwas schwieriger.
Mir fällt da die Assoziation ein, dass man häufiger über die Atmung auch sich selbst beruhigen kann. Für uns Läufer zum Beispiel interessant in der Startbox, ne, bei der Vorstadt-Nervosität.
Genau.
Ist das sinnvoll oder was macht man da am besten?
Das ist super wichtig. Wir kennen es von den Läufern, wir kennen es, bestes Beispiel von den Biathleten. Die haben eine gewisse Atemtechnik entwickelt, wenn die aus der Loipe kommen. Dann haben die mit gewissen Atemtechniken die Möglichkeit, ihren Blutdruck runterzubringen, den Puls runterzubringen. Da gibt es so gewisse, nervale Verknüpfungen. Das heißt, ich kann mit der Form, wie ich atme, mein Gesamtstresslevel steuern, sag ich mal. In Indien, bei den Yogis wird das zelebriert. Das habe ich nie ganz verstanden. Die können teilweise ihre Herzfrequenz auf 30, 20 Schläge runterbringen mit Atemtechniken. Das ist schon sehr beeindruckend. Wir schaffen das nicht ganz so ausgeprägt, aber tatsächlich gibt es diese Ansätze. Und das ist sicher eine ganz einfache Möglichkeit, sich zu beruhigen.
Beruhigen ist das eine, das Gesundwerden das andere. Hast du jetzt seit Corona, seit der Zeit, wir haben jetzt eben über die läuferischen Auswirkungen auch gesprochen, gibt es da einen Anstieg an Patienten in deiner Praxis? Vermutlich ja. Und ist das tatsächlich eine pulmonale Indikation, die die Patienten dann zu dir bringt?
Ui, das ist eine ganz wichtige Frage und die nicht ganz einfach zu beantworten ist. Am Anfang, so die ersten 1-2 Jahre, haben wir gedacht, oh mein Gott, das ist eine brutale Lungenerkrankung. Die Leute sind zuhauf auf Intensivstationen gelandet, sind beatmet worden und wir haben befürchtet, dass das eine Riesenwelle gibt von Schwerstlungenerkrankten, die uns dann viel, viel Kraft kosten, Ressourcen kosten. Wir haben aber auch gemerkt, dass die Lunge und die Atemwege nach einem Infekt die Organe sind, die wahrscheinlich am besten sogar wieder regenerieren. Das ist mit anderen Organen, die durch Coronaviren infiziert werden oder mit betroffen sind, nicht der Fall. Also wir haben gelernt, dass es sehr viele Probleme im Bereich des Herzens- und Kreislaufsystems gibt. Das hängt damit zusammen, dass der Virus sehr gerne an die Blutgefäße andockt und dann seinen Unsinn dort macht. Das regeneriert auch ganz gut. Der Virus ist aber leider eben auch in gut durchbluteten anderen Organen dann sehr aktiv. Und das ist das Hirn und das Nervensystem. Und Hirn und Nervensystem regenerieren nicht gut.
Ah ja. Mhm.
Die sind sehr empfindlich für Veränderungen. Wir kennen das aus der Schlaganfallforschung. Die sind sehr empfindlich für Veränderungen. Und wenn es hier zu schweren Entzündungsreaktionen kommt, und das passiert nahezu immer, wenn man eine Coronavirus-Infektion durchmacht, dann hat man hier mitunter lange, lange Probleme mit. Mhm. Und dieser Bereich ist der Bereich, der am schwersten anzugehen ist im Moment und der uns die meisten Sorgen macht, die größten Herausforderungen bringt.
Das heißt, du kannst Mut machen, was die Atmung angeht und die respiratorischen Fähigkeiten.
Also das war wirklich eine Erfahrung, die wir so die ersten 2 Jahre gemacht haben. Wir haben viele, viele Patienten hier gesehen, die von der Intensivstation kamen, die eine gruselige Lungenfunktion hatten und die von der Lunge her wirklich am Limit waren. Und die Regeneration war sehr, sehr beeindruckend. Mhm. Zumindest von der Lunge und den Atemwegen.
Und wahrscheinlich noch mal förderlicher, wenn es sich dabei um Läuferinnen und Läufer handelte.
Definitiv. Also das war ein Punkt, den wir auch gelernt haben. Wir haben gemerkt, und das ist leider eine Erfahrung, die ganz viele mit dieser Long-Covid-Erkrankung machen, wir können nicht mit unseren klassischen Strategien hingehen und sagen, Mensch, beweg dich, mach viel Sport, weil das aus vielen Gründen nicht geklappt hat. Wir haben gemerkt oder haben umdenken müssen, dass es andere Formen von Training braucht, um denen wieder zu helfen. Aber wir haben auch gelernt, dass das wahrscheinlich von all den Therapieformen die einzige, vielleicht nicht, aber die beste ist, die hilft, wieder zurück ins Leben zu kommen. Mhm. Wir haben ganz viele Läufer gesehen, mit denen haben wir Trainingspläne umstellen müssen. Die haben wir motiviert, trotz der Schwierigkeiten weiterzumachen und die dann gemerkt haben, dass es mit dieser Geduld und der Hartnäckigkeit aber wirklich klappt.
Mhm. Ein Phänomen, was Läuferinnen und Läufer häufig nach einer Corona-Erkrankung berichten, wissen wir auch aus unseren Lesernzuschriften, ist, dass die Atmung zwar funktioniert, der Puls aber enorm hoch geht.
Richtig.
Nach einer Corona-Entwicklung. Wie ist das medizinisch erklärbar?
Das ist damit medizinisch erklärbar, dass diese Viren, wie gesagt, sehr gerne auch die Nervenzellen in Mitleidenschaften ziehen. Und häufig, ich sag mal, wie so ein Schluck Wasser im Sicherungskasten, im Hirn in gewisse Zentren reingehen. Die gehen im Hirn ins Atemzentrum, die gehen im Hirn in die Zentren, wo Herzfrequenz, Puls, Blutdruck gesteuert werden und bringen hier vieles durcheinander. Mhm. Es sind mitunter noch nicht mal die Viren selbst, die das machen, sondern Entzündungsreaktionen rund um diese Blutgefäße, die dazu führen, dass hier ein unglaubliches Chaos entsteht. Das hat nichts damit zu tun, dass das Herz kaputt ist oder die Nerven oder die Lunge kaputt ist, wie auch immer, sondern in den Schaltzentralen unserer Organe, nämlich im Hirn, kommt es hier zu Veränderungen, die dazu führen, dass dann so, man sagt, so autonome Dysregulationen entstehen und plötzlich aus heiterem Himmel eine Herzfrequenz von 130 anliegt, ohne dass ich mich jetzt irgendwie besonders belastet hätte. Es hat lange gebraucht, bis wir das verstanden haben. Also wir haben ganz, ganz viele hier immer wieder auch belastet, Spiroergometrien gemacht und haben tolle Ergebnisse erzielt und trotzdem waren die nicht leistungsfähig. Und dann kam über Monate, über Jahre eine Publikation nach der anderen, die dann gezeigt hat, dass das wahrscheinlich eines der Hauptprobleme ist.
Und wie lange dauert das, bis sich das wieder reguliert, bis das wieder auf den Stand vorher zurückgeht?
Da höre ich so ein bisschen die Ungeduld des Athleten raus.
Das sind die Fragen, die uns
ich weiß, bei uns stellen, auch. Ja. Und leider Gottes ist das mitunter so ein bisschen Lesen aus der Glaskugel. Ja. Das ist individuell sehr, sehr unterschiedlich. Also meist bei denjenigen, die schon immer Sport gemacht haben, schafft man es, wenn man denen sagt, langsam dranbleiben, ausdauernd auch kleine Intervalle zu machen, kleine Etappen anzugehen, dann ist das, ich sag mal, innerhalb kürzerer Zeit möglich. Aber ich habe auch einige, die sind auch nach 2 Jahren, 3 Jahren nach so einem schweren Infekt immer noch nicht wieder da, wo sie mal herkommen.
Mhm. Mhm. Also es geht über lange Zeiträume, Geduld ist gefragt.
Und das klappt wirklich. Die Ausdauer, die vielen Ausdauersportlern ja eigen ist, müssen sie halt jetzt hier in diesen anderen Bereich mit übernehmen, in den Bereich Comeback sozusagen reinnehmen. Mhm. Und da appelliere ich immer dran. Und das klappt tatsächlich auch ganz gut.
Mhm. Matthias, ein ganz anderer Aspekt. Du bist jetzt seit über 10 Jahren hier Medical Director für die ganzen Events zuständig. Eine lange Zeit, und das hat sich ja tatsächlich viel, viel getan. Letztes Jahr hatten wir gerade in Berlin beim Marathon hier das große Jubiläum, und wenn ich mich so zurückerinnere, auch die Teilnahmen von vor 10 Jahren, die Felder haben sich ganz schön verändert. Ne? Wie hat sich die Entwicklung so aus deiner Sichtweise dargestellt? Auch tatsächlich so gefragt als Medical Director, der das mit medizinischem Blick beobachtet.
Gibt so 2, 3 Sachen, die mir aufgefallen sind. Die eine Sache ist, man hat den Eindruck, es gibt immer mehr Menschen, die Spaß daran haben und immer mehr Menschen, die das machen. Also wir haben immer mehr First-Time-Finisher, immer mehr, die das erste Mal einen Marathon laufen. Als ich jung war, Sport gemacht habe, war für mich der Marathon so der Olymp. Und ich habe mich eigentlich nie daran getraut und dachte, Mensch, das ist irgendwas, was irgendwelchen Hochleistungsathleten vorbehalten ist. Aber es gibt immer mehr, die sagen, hey, das ist einfach nur eine Challenge, eine Herausforderung für mein Leben und ich gehe das an. Und das klappt auch gut. Also das ganze Publikum scheint mir ein bisschen jünger geworden zu sein, frischer, also unvoreingenommener vor dieser Wahnsinnsleistung, die sie da wirklich bringen müssen. Und das finde ich gut.
Das wird nochmal potenziert jetzt bei den Unterdistanzen vom Marathon. Also
total.
Gerade jetzt der bevorstehende Generali Berliner Halbmarathon.
Unfassbar,
da gehen wir ja, sind weit über 40% Frauenanteil mittlerweile. Ich vermute mal, übernächstes Jahr werden mehr Frauen als Männer am Start sein, auch, oder?
Ja, das ist auch eine Beobachtung, die ich nur bestätigen kann.
Also vor 10 Jahren waren das noch unter 25%. Also das ist auch eine deutliche Veränderung. Ne?
Ganz tolle Entwicklung. Und wenn man mal genau hinguckt, im Profibereich ist da die Entwicklung der Höchstleistungen und Bestzeiten fast noch beeindruckender als bei den Männern.
Ja.
Da gibt es auch ein paar Gründe für. Da gibt es ein paar aktuelle Studien, die das versuchen zu erklären. Aber ganz spannende Entwicklung.
Aber klär uns mal auf, warum ist das so?
Einer der Gründe, der wahrscheinlich dahinter steckt, ist die Tatsache, dass die Frauen besser noch mit ihren Reserven, Energiereserven hinkommen. Also die Frauen haben, es klingt jetzt so ein bisschen naiv, sage ich mal, die Frauen haben wahrscheinlich ein bisschen bessere Reserven an Nährstoffen, an bessere Tanks, vollere Tanks, als das die Männer sind. Mhm. Also die Männer haben nicht solche Energiedepots, wie das bei Frauen ist. Das hängt damit zusammen, dass der weibliche Körper mehr Fettspeicher hat an Stellen, wo das beim Mann nicht der Fall ist. Das ist im Alltag überhaupt kein Thema. Aber wenn man in diese Höchstleistungsmedizin reingeht, dann sind das offenbar so ein paar Aspekte, wo man merkt, dass das eher sogar ein Vorteil ist. Also die brauchen weniger Ernährung, Getränke oder sowas unterwegs, sondern die können einfach, wenn es in die Länge der Disziplin geht, mehr mit dem arbeiten, was sie haben.
Ist das der Grund dafür, dass die Leistungen von Männern und Frauen, je länger die Laufdistanzen werden, sich immer mehr annähern? Also ich denke jetzt auch so an ganz aktuelle Beispiele wie Courtney Dowalter, die Zeiten läuft, die den meisten Männern davonläuft, auf den Ultradistanzen, und auch beim Marathon beobachten wir das ja auch, dass die Zahl der sehr guten Leistungen im Schnitt bei den Elitefrauen sich deutlich erhöht.
Definitiv. Also das ist mit Sicherheit einer der Gründe. Häufig ist das ja so, dass viele Aspekte zusammenkommen, aber das scheint tatsächlich einer der Aspekte zu sein. Gibt es 2, 3 ganz tolle Arbeiten, die letztes Jahr rausgekommen sind, die das so ein bisschen, anteasern und auch zum Schwerpunkt gemacht haben. Mhm.
Würdest du dann auch die These unterstützen, dass evolutionsbiologisch die Frauen eigentlich tatsächlich sehr oder geeigneter sogar sind für die Marathon oder für die langen Laufdistanzen als Männer?
Es gibt tatsächlich erste Arbeiten, die das andeuten, ja. Und wenn man da genau hinguckt, scheint das wirklich auch so zu sein. Vielleicht nicht im Kurzstreckenbereich, aber auf alle Fälle, wenn es dann in die langen und ultralangen Distanzen reingeht, ist das so.
Mhm. spannend.
Ja, eine ganz spannende Entwicklung. Ich bin ein ganz großer Fan dieser evolutionsbiologischen Untersuchungen. Ich habe das ganz am Anfang ja schon mal gesagt, die Wiege des Laufens liegt in Afrika und nicht zuletzt deshalb kommen dort auch immer noch die besten Läufer her.
Ja, schaut man hin. Kommen wir mal hier zu den Straßen von Berlin und zu der täglichen Praxis für dich hier. Ich war neulich ganz erstaunt, weil das sind so Zahlen, die man sonst nicht erfährt. Du hast in deinem LinkedIn-Post da mal so ein bisschen Einblick gegeben bei Veranstaltungen wie im BMW Berlin Marathon. Da habt ihr etwa 1200 bis 2000 medizinische Fälle. Mal ganz profan gefragt, wie viele Blasenpflaster müsst ihr denn bereithalten?
Also tatsächlich haben wir deutlich mehr Blasenpflaster. Und Gott sei Dank, muss man sagen, ist der größte Teil tatsächlich das, was wir so als Bagatellverletzungen oder Erste-Hilfe-Leistungen wirklich leisten. Das sind die Blasenpflaster, das ist ein bisschen Vaseline, das ist auch mitunter eine nochmal eine kurze Verband machen, ein Tape machen oder sowas. Mitunter ist das einfach nur auch ein bisschen Flüssigkeit anbieten. Toi, 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 das ist so der größte Anteil von dem, was wir an Erste-Hilfe-Leistungen haben. Aber leider Gottes geht das eben bis in das andere Extrem auch rein, bis hin zu den Herz-Kreislauf-Wiederbelebungen.
Was beim Laufen natürlich bei Ausdauersportarten immer vorkommt, aber bei allen anderen Aktivitäten natürlich auch.
Ja.
Aber in der Bilanz kannst du sagen, Laufen ist ein Gesundheitssport.
Laufen ist definitiv ein Gesundheitssport und auch das Marathonlaufen ist per se eine gesunde Form des Sportes. Ein Aspekt, der hier noch ein bisschen wichtiger ist, und das möchte ich gerne nochmal ganz explizit ansprechen, ist die Vorsorge für sich und seinen Körper. Das heißt, wenn ich mich tatsächlich auf die Strecke wage, und das ist kein Volkslauf, das ist Leistungssport, 40 Kilometer zu laufen, dann ist das ganz wichtig, dass ich mich im Vorfeld einmal checken lasse.
Das heißt?
Das heißt, ich sollte vorher einmal sowas wie eine sportärztliche Untersuchung machen.
Ja.
Das heißt, ich sollte gewisse Blutwerte einmal checken lassen, ich sollte einen Lungenfunktionstest machen lassen und ich sollte einmal auch eine Ergometrie gemacht haben. Und zwar nicht nur eine Ergometrie, wo ich dann bei 80% meiner Herzleistungen abbreche, weil das prinzipiell möglich ist und nicht ausbelastet gelte, sondern ich sollte diese Ergometrie wirklich bis zum bitteren Ende machen, bis ich partout nicht mehr kann. Also durchaus alles geben.
Eine Ausbelastung.
Eine maximale Ausbelastung. Nichts anderes mache ich ja beim Lauf auch.
Genau.
Beim Lauf höre ich auch nicht auf, weil meine Herzfrequenz jetzt bei 80% vom Soll ist, sondern da ziehe ich das durch und das muss bei dieser Vorsorgeuntersuchung aus passieren.
Werbung. Mit dem Adidas Supernova an deinen Füßen erledigt sich das Joggen natürlich nicht von allein. Aber es wird so viel angenehmer. Mit bequem gepolstertem Obermaterial und einer extrem komfortablen Zwischensohle sorgt der Schuh dafür, dass du dein Lauftraining genießen kannst und deine Läufe im Alltag sich einfach leichter anfühlen. Egal, ob du nach einem Arbeitstag den Kopf frei bekommen möchtest oder gleich morgens mit einem Lauf in den Tag startest. Gewohnte Qualität von Adidas für mehr Energie. Super Komfort, Supernova. Werbung Ende.
Da sind wir jetzt bei den Do's. Also wir hatten ja anfangs gesagt, wir wollen mal ein bisschen über die Do's und Don'ts sprechen. Es gab mal, oder seit langen Jahren gilt so das Motto, dass es beim Marathon die dichteste medizinische Betreuung gibt. Das heißt, es gibt wahrscheinlich kaum Situationen im Alltag, wo der nächste Notarzt oder zumindest Sanitäter so nah um die Ecke ist. Gib uns mal einen Einblick, wie funktioniert so eine Versorgung? Wie muss das organisiert sein? Auf was seid ihr vorbereitet?
Das ist ein wichtiger Punkt. Wir sind, ich sag mal, nahezu auf alles an möglichen Komplikationen vorbereitet. Also wir arbeiten zusammen mit einer professionellen Hilfsorganisation. Das sind in Berlin die Johanniter Unfallhilfe, die uns mit Personal unterstützt, die uns mit Material unterstützt. Wir arbeiten zusammen mit der Berliner Feuerwehr, die hier in Berlin den sogenannten Rettungsdienst übernimmt. Das heißt, wenn tatsächlich ein Läufer in ein Krankenhaus transportiert werden muss, wird das durch die Berliner Feuerwehr übernommen. Und wir arbeiten zusammen mit einem großen Team von Volunteers aus Berliner Krankenhäusern. Das sind ärztliche Kollegen von Intensivstationen, aus Rettungsstellen. Da sind Kardiologen dabei, da sind Notärzte dabei, Orthopäden dabei, viele andere Disziplinen. Und eine große Gruppe von sogenannten Fachpflegern, Anästhesie-Intensivmedizin, erfahrene Fachpfleger, die solche Aspekte der Notfallmedizin aus dem FF beherrschen. Mhm. Und wir haben Gott sei Dank ein Riesenteam. Insgesamt sind wir so knapp um die 600 bis 700 Mitarbeiter, die uns helfen, die wir dann entlang der Strecke, vor allem aber auch im Zielbereich, dann in solchen Unfallhilfsstellen einsetzen, aber auch, das haben wir auch gelernt, in Form von so mobilen Teams. Mhm. Das heißt, wir haben ganz, ganz viele so First Responder, ganz, ganz viele solcher Defi-Trupps, die entlang der Strecke und unterwegs dann in relativ kurzen Abständen die Strecke monitoren und dafür sorgen, dass sobald irgendwas passiert, auch Erste Hilfe schon vor Ort ist.
Ich fand das mal ganz faszinierend, als ich da mal einen Einblick hatte, dass ihr da ja auch mit Experten zusammenarbeitet, die den Laufstrom beobachten. Das heißt, die schauen, wie viele Läuferinnen und Läufer sind zu welchem Zeitpunkt an welcher Stelle.
Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und das hat uns unglaublich geholfen, zum einen den Laufstrom, die Dichte im Feld etwas zu reduzieren, die Läufer etwas besser über die Strecke zu verteilen. Dadurch können wir viel besser die Übersicht behalten und es kommt nicht zu solchen Versorgungsspitzen, zu solchen unübersichtlichen Situationen. Und ein ganz wichtiger Punkt, der immer wieder unterschätzt wird, wir haben dann auch im Zielgebiet einen guten Flow. Mhm. Das größte Problem ist, wenn ich nach so einem Lauf ankomme und plötzlich stehen bleiben muss. Das ist für uns eine absolute Katastrophe. Dem Moment, wo ich stehen bleibe, versackt das Blut in die Beine. Ich habe ohnehin wenig Flüssigkeit an Bord und ganz viele kollabieren. Und wenn wir das besser steuern können, und das klappt super in der Zusammenarbeit mit der Uni Manchester, können wir solche Probleme entzerren. Und das hat wunderbar geklappt in den letzten Jahren. Und tatsächlich sehen wir das an unseren Einsatzzahlen. Die sind zurückgegangen.
Ach, spannend.
Also das ist wirklich eine Bereicherung gewesen, diese Mass-Participation-Steuerung hier mit reinzunehmen.
Ja. Kurze Fußnote, Uni Manchester ist dafür verantwortlich. Ne?
Also machen diese da sitzt der Marcel, der hat da einen Lehrstuhl für diese Massensteuerung. Mir fehlt jetzt gerade der Fachausdruck dafür. Marcel Altenburg ist das. Mhm. Der hat sich mittlerweile weltweit bei solchen Veranstaltungen einen riesen Namen gemacht. Und wir profitieren sehr von seiner Entwicklung, die er damit eingebracht hat.
Wo sind denn die medizinisch häufigen Fälle? Im Hobbyfeld oder bei den Elite-Läufern, bei den ambitionierten Läuferinnen und Läufern?
Also tatsächlich ist das wirklich im Elite-Feld. Aha. Bei den Profis ist das extrem selten. Die sind hoch trainiert, die haben mitunter intensive physiotherapeutische Betreuung. Die sind solche Leistungsspitzen einfach gewöhnt und geübt. Tatsächlich ist das eher so in dem ambitionierten Läuferfeld eine Riesenherausforderung. Das Problem ist nicht die Blase, die ich mir laufe. Das Problem ist nicht die aufgescheuerte Brustwarze. Das Problem sind auch nicht die orthopädischen Verletzungen, die ich habe. Damit kann ich im Zweifelsfall nicht mehr laufen und muss abbrechen, aber komm irgendwie gesund nach Hause, sondern das Problem sind solche Aspekte wie vorbestehende Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und die sind typischerweise, eher so im, so ab 40 plus eine Herausforderung. Und das hat man häufiger dann, wenn man auf diese Vorerkrankung eine sehr ambitionierte Leistung bringt. Und deswegen haben wir das häufiger eben in dem Feld der Hobbyläufer, die etwas ambitionierter unterwegs sind.
Eine Zeit erreichen wollen und
ganz genau,
jugendlichen Ehrgeiz
entwickeln. Ganz genau, so ist das.
Und dann ist vielleicht gerade die Vorbereitung und die Vorsorgeuntersuchung nochmal wichtiger.
Ganz wichtig. Wir arbeiten unsere Großen aus, also den Veranstaltern der anderen großen Marathonveranstaltungen. Hier in Berlin sind wir immer sehr dahinterher, wenn wir denn eine Komplikation hatten, sowas wie eine Herz-Kreislauf-Wiederbelebung, zu prüfen, was ist passiert, was könnte dahinter stecken. Und hinter 95% dieser Komplikationen steckt eine mehr oder weniger schwere vorbekannte oder sicher im Vorfeld nachweisbare Herz-Kreislauf-Erkrankung.
95%.
Ja, und deswegen motivieren wir immer wieder, Mensch, lasst euch einmal durchchecken. Ja. Das kann man in einem ganz hohen Anteil, einem hohen Prozentanteil vorher herausfinden.
Kleiner Exkurs aus persönlicher Neugier, Matthias. Ja. Du erwähntest eben die orthopädischen Fälle.
Jawohl.
Gibt es seit 5 Jahren, 6 Jahren, gibt es mehr orthopädische Fälle, die du behandeln musst? Klammer auf, ich frage für einen Freund, wer mit Carbonschuhen läuft. Klammer zu.
Ja.
Ist das beobachtbar?
Ist beobachtbar.
Ach, tatsächlich?
Das ist beobachtbar.
In welcher Form?
Na, da muss man sich mal nur die Läufer, auch die Top-Läufer angucken, wenn sie ins Ziel kommen.
Ja.
Die können sich kaum noch auf den Beinen halten. Die lachen normalerweise über die Strecke von 40 Kilometern. Das laufen die am Tag. Mhm. Die laufen in der Woche 300, 400 Kilometer. So, und wenn die laufen die nicht in ihren Carbon-Schuhen. Mhm. Und wenn die dann mit diesen Carbon-Schuhen ins Ziel kommen, dann können die sich kaum noch auf den Beinen halten. Also, mit diesen Carbon-Schuhen zu laufen, ist eine völlig andere Art des Laufens. Mhm. Und tatsächlich beobachten wir das im Nachzielbereich, in unseren Zielzeiten immer häufiger, dass wir so orthopädische Probleme haben. Mehr Krampfgeschichten, mehr überarbeitete Muskulatur, mehr überpaste Sehnen und Bänder. Also das ist wirklich eine Entwicklung, die deutlich mehr geworden ist.
Was sind denn so die ungewöhnlichsten Fälle, die ihr mal hattet, die man so bearbeiten muss? Ich frage das deshalb, ich hatte das dir am Telefon letzte Woche erzählt, ich hatte Steffi Eichels getroffen, Organisatorin vom Hannover Marathon, und die erzählte mir, ich konnte es kaum glauben, die hatten bei einem Marathon mal 2 Rettungseinsätze. Der erste war die Geburt eines Kindes direkt von einer Zuschauerin an der Marathonstrecke. Kurze Zeit später ging der Alarm wieder los und es kam die zweite Geburt bei einem Marathon. Also ihr müsst auch auf sowas vorbereitet sein.
Ja,
offenbar.
In der Tat, du wirst lachen. Wir haben tatsächlich in unserem Team Kollegen, Kolleginnen aus allen Disziplinen und auch Gynäkologen mit dabei. Wir haben Kinderärzte mit dabei. Wir hatten tatsächlich diese Situation auch, dass eine schwangere Läuferin noch ins Ziel kam und dann bei uns im Zielzelt landete und die Wehen einsetzten. Das ist für jeden von uns, auch für die Notärzte, die erfahren, ist das immer eine Riesenherausforderung, weil wir eigentlich keine Erfahrung in Geburten haben. So, und Gott sei Dank konnten wir die Dame aber noch gut und ohne die Geburt ins Krankenhaus bringen. Das ging flott. Das, was mich am meisten beeindruckt hat, das werde ich nie vergessen, war die Reanimation eines jungen dänischen Läufers, der kollabierte auf der Ziellinie.
Ja.
Und der Goldstandard, das A und O, ist in diesen Situationen, dass man sofort guckt, hat er ein Herzproblem, hat er Herzflimmern, dass man dann defibrilliert. Und das haben wir auch gemacht. Wir haben ihn auf der Ziellinie defibrilliert und haben ihn dann eben ins Zelt gebracht. Dort fing dieses Herzflimmern nochmal an. Wir haben noch 2-mal defibrilliert und nach dem 2. Mal machte er relativ zügig die Augen auf, guckte sich um und sagte, bin ich im Ziel? Wo gibt's meine Medaille? Also das werde ich nie vergessen. Das war seine erste Frage. Wo gibt's meine Medaille?
Als wenn es keine völlig größere irre. Sorge gäbe.
Wirklich. Ne? Also das sind so Eindrücke, die bleiben hängen und die werde ich nie vergessen. Und die zeigen aber auch, wie wichtig das ist, dass wir das machen, und die motivieren auch immer wieder weiterzumachen.
Das glaube ich, ja. Du hast eben im Nebensatz schon mal darauf hingewiesen, Berlin gehört ja zu den World Marathon Majors. Ihr habt mittlerweile tatsächlich eine weltweite medizinische Vernetzung auch, wo du auch eine durchaus führende Rolle spielst. Es gibt diese World Academy for Endurance Medicine. Erzähl uns mal ein bisschen, womit beschäftigt ihr euch da und um welche Herausforderungen geht es dabei?
Das ist eine der ganz wunderbaren Kapitel meiner Tätigkeit. Wir haben gemerkt, dass wir im Prinzip bei allen Laufveranstaltungen ja ähnliche Probleme haben.
Ja.
Und wir haben uns schon vor 10, 15 Jahren mal zusammengesetzt mit den medizinischen Direktoren der World Majors und haben überlegt, wie können wir diese Erfahrung, die wir haben, zusammentragen? Wie können wir die nutzen und daraus vielleicht sowas wie Standards der medizinischen Versorgung machen? Mhm. Was schwierig ist, sind so organisatorische Aspekte zu standardisieren. Das hängt damit zusammen, dass wir in vielen Ländern unterschiedliche behördliche Aufgaben, Auflagen haben. Das ist schwierig, aber solche Standards für Athletenversorgung, für Läuferversorgung zu schaffen, das war möglich. Und das haben wir tatsächlich geschafft. Wir haben also zusammen mit den World Majors-Kollegen und im Verlauf dann auch mit dem Weltleichtathletikverband der World Athletics Konzepte entwickelt, wie man Hauptprobleme, und da spreche ich vor allem von lebensgefährlichen Situationen, wie man die standardisiert angehen kann. Also bestes Beispiel ist die Geschichte mit dieser Hyperthermie. Mhm. Wir haben schon als ich das erste Mal dabei war, vor 20 Jahren, gemerkt, es kommen Läufer, Läuferinnen ins Ziel. Die sind unglaublich unruhig und zwar aggressiv unruhig. Die haben im Ziel getobt, die waren nicht zu beruhigen. Die waren nicht wirklich ansprechbar, also im guten Zureden nicht zugänglich. Die waren unfassbar aufgeregt, agitiert, sagt man, aggressiv. Ja. Bisher haben wir sie damals immer nur beruhigt, teilweise medikamentös beruhigt, sediert, ins Krankenhaus gebracht. Mittlerweile haben wir gelernt, dass häufig hinter diesem Phänomen ein massiver Anstieg der Körpertemperatur steckt. Also, die hatten teilweise oder haben, die haben Temperaturen bis 41 Grad Celsius. Das ist irre. Also jeder, der mal Fieber hatte im Rahmen eines Infekts, der merkt, wie er darunter leidet, wie platt er ist. Aber die Läufer kommen ins Ziel, die sind nicht so richtig mehr bei uns, die sind nicht mehr richtig ansprechbar, die sind unruhig. Und wir haben uns jetzt, und das war Ergebnis dieser Zusammenarbeit mit den Majors-Kollegen und der World Athletics, wir haben uns jetzt angewöhnt, Temperatur zu messen und zu gucken, ist das möglicherweise der Grund? Und tatsächlich steckt das hinter 80-90% aller dieser Situationen. Ein bisher noch nicht ganz geklärter Anstieg der Temperatur auf 40, 41, 42 Grad.
Das heißt, es kann jede Läuferin, jeden Läufer treffen. Auch
das ist ganz erstaunlich.
Nicht daran, dass jetzt jemand zu warm gekleidet ist oder so.
Also, wir wissen, dass die Kleidung eine gewisse Rolle spielt. Wir haben aber diese Fälle nahezu in gleicher Häufigkeit, auch wenn das Wetter nur 15 Grad ist. Wir haben die bei Regen. Wir haben die bei Laufveranstaltungen, die eher im Kühlen stattfinden. Auch da war der Austausch mit den Kollegen aus der ganzen Welt enorm wichtig. Also es gibt offenbar eine gewisse Veranlagung dafür, dass Mann oder Frau, dass gewisse Läufer eben sowas wie eine Hyperthermie entwickeln. Bisschen steigt die Temperatur bei allen an. Klar, wir bewegen uns, Muskelaktivität ist massiv. Aber dass es zu solchen Entgleisungen kommt, das ist mehr als nur viel Bewegung. Da gibt es offenbar noch irgendwelche Veränderungen im Immunsystem wieder, die dann aus dem Ruder laufen und letztlich dazu führen, dass es zu diesen Veränderungen kommt. Was wir gelernt haben, ist, dass wir diese Erkrankten, diese hyperthermen Läuferinnen und Läufer, ich sag mal ganz salopp, einfach nur runterkühlen müssen. Wir müssen die einfach von 42 Grad wieder auf 38 bringen. Und dann beruhigt sich das. Und das ist eine ganz tolle Entwicklung, die wir so die letzten 10 Jahre gemacht haben. Es gibt nahezu keine Veranstaltung mehr, wo nicht solche Eisbäder im Nachzielbereich sind. Und zu unseren Standards gehört, dass wir bei all den Läufern und Läuferinnen, die jetzt so nicht mehr bei uns sind, wenn sie reinkommen, nicht mehr ansprechbar sind, unruhig sind, dass wir da die Kerntemperatur messen. Und die, sobald die über einem gewissen Wert ist, dann eben in das Eisbad bringen und runterkühlen. Und dann liegen die 10, 15 Minuten in dem Eisbad, die Kerntemperatur sinkt ab, die klaren auf, die werden ansprechbar, Kreislauf stabilisiert sich und nahezu alle gehen danach wieder nach Hause.
Spannend.
Also ganz spannende Entwicklung, die letztlich dem zu verdanken ist, dass wir uns ausgetauscht haben, die Erfahrung gemeinsam gemacht und aufgearbeitet haben.
Gibt es denn unterschiedliche Vorkehrungen, die man als Läufer, als Läuferin machen sollte, wenn man international startet? Also ich denke jetzt an Starts in Tokio oder jetzt in New York auch oder was dazu gehört, also Chicago, jetzt Australien. Gibt es da oder gibt es von eurer Seite Beobachtungen, dass es unterschiedliche medizinische Kasuistiken da gibt oder Problemfälle?
Das ist auch ein ganz toller Aspekt, den du ansprichst. Wir haben in asiatischen Ländern deutlich weniger Erste-Hilfe-Leistungen, Komplikationen als in Europa oder als in Amerika.
Ach, okay.
Ich weiß nicht genau, ob das auch so ein kultureller Aspekt ist, dass man dann das Medizinteam nicht belästigen will oder stören will oder in Anspruch nehmen will. Das haben wir von unseren Kollegen aus Tokio gelernt oder auch aus Singapur gelernt. Und wir kennen ja auch die Zahlen von denen. Das sind deutlich weniger, trotz mitunter, klimatisch herausfordernderer Bedingungen, als dass das in Europa oder in Amerika ist.
Aber mal ganz banal gefragt jetzt oder aus eigener Erfahrung auch, wenn ich jetzt mir das Feld in beim Tokio-Marathon zum Beispiel anschaue, dann hatte ich persönlich jetzt schon den Eindruck, dass die im Durchschnitt etwas fitter sind als die Starter, um es mal ganz vorsichtig zu sagen, die Starterin beim New York Marathon. Kann das auch der Hintergrund sein?
Ja, auch das spielt sicher eine Rolle. Also es ist ein ganz komplexes Phänomen. Ja. Die sind wahrscheinlich etwas fitter. Ich glaube, dieses Marathonlaufen hat in Asien noch eine ganz andere Tradition und wird dann noch intensiver, vor allem aber mit besserer Trainingsvorbereitung gelebt. Und ich glaube, das spielt natürlich auch eine Rolle.
Ja.
Also es gibt mitunter sowas wie Wetten, unbedingt mal so einen Marathon zu laufen ohne Training. Also das ist etwas, was, glaube ich, so in Asien nicht passieren würde. Da gibt es, glaube ich, so den Anspruch jedes Läufers an sich, dass er sagt, es ist für mich eine Ehre, das laufen zu dürfen, also bereite ich mich auch entsprechend vor. Das wird, glaube ich, hier bei uns in Europa oder auch in Amerika nicht ganz so streng genommen.
Ja, kann ich nachvollziehen. Sag mal, Berlin, weiß ich aus anderen Quellen, gilt auch so in der medizinischen Betreuung beim Marathon schon auch als Vorreiter international. Was für Standards habt ihr international setzen können oder die auch umgesetzt wurden bei anderen Veranstaltungen?
Das sind einige Standards. Der wichtigste Standard ist, dass wir versuchen, möglichst viel von diesen Defibrillatoren auf die Strecke zu bringen.
Ja.
Das ist ein ganz wichtiger Standard, der sich so über die letzten 10, 15 Jahre entwickelt hat. Mhm. Also in Berlin haben wir nahezu alle 500 Meter einen Defi. Und ich meine nicht nur einen Defi, sondern auch einen Trupp, der das Ding bedienen kann und entsprechende Situationen erkennt, wo man das dann auch einsetzt. Und das ist mittlerweile zumindest bei den Majors, bei all den Läufen der Fall. Das war da ein ganz wichtiger Punkt. Dann haben wir gelernt, mobiler zu werden. Also wir haben lange Zeit mit solchen festen Erste-Hilfe-Stationen, Unfallhilfsstellen gearbeitet. Damit waren wir aber nicht flexibel genug. Wir haben also gelernt, wir müssen das Team, das Feld müssen wir flexibler betreuen. Das heißt, wir haben mehr solche kleine Trupps, wir haben die eher in kürzeren Intervallen, wir haben eher mal Fahrräder an der Strecke oder Motorräder an der Strecke, sogenannte First Responder heißt das. Wir haben zusammen mit den Majors ausprobiert, wie das ist, wenn man denn jetzt Ärzte ins Feld bringt. Das heißt, und das haben wir in Berlin, glaube ich, als eine der ersten Laufveranstaltungen gemacht. Wir haben sogenannte Fahrradarztteams vor Ort. Während des Laufes im Feld fahren so bei ab Stunde 3:30, 4:30, fahren zwei Fahrradärzte von uns mit und fließen so mit dem Läuferfeld. Und schon das hat geholfen, die Versorgung zu verbessern. Die können Kleinigkeiten beheben. Also Stichwort war eben die Sache mit den Blasenpflaster, Vaseline und so. Die haben aber auch alle so ein Defi mit dabei. Und es ist häufig so, dass die dann zum Beispiel bei einer Reanimation direkt vor Ort sind. Das war also der zweite Aspekt, den wir so gemerkt haben. Der dritte Aspekt waren so Sachen, wie ich das jetzt mit der Hyperthermie schon mal angeteasert hatte. Also wir haben so Probleme, die wir alle teilen, so Komplikationen, die wir alle haben, besser aufgearbeitet und in unsere Abläufe mit aufgenommen. Das heißt, diese Hyperthermie behandeln wir weltweit mittlerweile gleich. Es gibt dann noch so ein paar Besonderheiten, was das Trinken angeht. Eine große Sorge, die wir immer haben, ist, dass der Salzgehalt, der Natriumgehalt im Körper durch starkes Schwitzen zum Beispiel sehr niedrig wird. Und das ist eine lebensbedrohliche Komplikation. Und das haben wir auch lange Zeit nicht erkannt. Mittlerweile wissen wir, dass das aber etwas ist, was wir unbedingt erfassen müssen. Das Stichwort ist Hyponatriämie, also der Abfall des Natriumsgehaltes durch diese Ausdauerbelastung, ist ein Aspekt, der sehr intensiv bei amerikanischen Veranstaltungen auffällt, weniger bei den europäischen und nahezu gar nicht bei den asiatischen Veranstaltungen. Auch hier sind wir noch am Aufarbeiten, warum das so ist. Da spielt möglicherweise die Dauer, in der die Strecke offen ist, eine Rolle. Ja. Wir haben hier in Europa relativ knappe Zeitvorgaben, so irgendwo so zwischen 6 bis 7 Stunden. Mhm. In Amerika kann das durchaus sein, dass du auch am nächsten Tag noch ins Ziel kommen kannst. Wir haben auch andere Trinkgewohnheiten. In Amerika ist das durchaus üblich, dass du alle 500 Meter oder alle Kilometer einen Trinkstand hast.
Fällt vielen Läuferinnen und Läufern auf, die mal in den USA starten, dass da sehr viel Wasser auch wirklich sehr offensiv gereicht wird.
Absolut.
Guys, drink water.
Absolut. Das war auch so ein Punkt, wo wir gelernt haben, umzudenken. Du musst nicht jede Trinkstation mitnehmen. Ja. Früher haben wir gesagt, alle 5 Kilometer musst du so und so viel Wasser trinken. Heutzutage sind wir da eher so ein bisschen restriktiver und sagen, trinken ja. Mhm. Aber vor allem, wenn tatsächlich so der Durst kommt, da hat sich vieles geändert. Und das steckt möglicherweise auch dahinter, dass wir diese Hyponatriämien zum Beispiel hier in Europa nahezu gar nicht haben. In Amerika ist das deutlich häufiger. Aber wir haben das eben mit in unser Konzept aufgenommen.
Wenn ich ins Ziel komme als Marathonläufer in Berlin, was ist der Rat des Mediziners, des Medical Directors? Man ist natürlich kaputt, will sich gleich hinsetzen, hinwerfen. Und dann sind da diese vielen Helfer, Ehrenamtlichen, die einen dann nach vorne pischen und sagen, go on, geht weiter, geht bis zu den Verpflegungsständen. Was ist dein Rat aus medizinischer Sicht?
Also als Läufer habe ich vollstes Verständnis dafür, dass wenn du nach 42 Kilometern keinen Bock mehr hast zu laufen, dass du dich irgendwo gern mal hinsetzen würdest, die Füße hoch legen würdest. Ich habe volles Verständnis zu, aber bitte nicht unbedingt in diesem Nachzielgebiet. Das ist wirklich eng dort zum einen. Und auf der anderen Seite ist das tatsächlich, und da gibt es auch ganz tolle Daten zu, besser, wenn du einfach noch ein bisschen im Flow bleibst, im Laufen bleibst. Du sollst nicht, musst nicht unbedingt weiter laufen, aber weiter die Beine bewegen, um das Laktat ein bisschen abzubauen, noch nicht, aber den Kreislauf in Schwung zu halten. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist stehen bleiben. Mhm. Auch am Geländer stehen bleiben und dehnen. Das ist für den Kreislauf ist das eine Pest, weil das ganze Blut versackt, das Adrenalin geht raus. Du hast ohnehin nicht mehr viel Volumen an Bord. Mhm. So, und die Chance, dass es dann irgendwie, dass du kollabierst, dass dir schwarz wird vor Augen, die ist riesig. Deswegen versuchen wir natürlich zum einen aus Platzgründen, zum anderen aber auch aus genau diesen Gründen, nämlich Kreislauf stabil halten, die Leute zu motivieren, langsam weiterzugehen. Ja. Außerdem gibt es erst im Nachzielbereich, und zwar 500 Meter Nachzielbereich, wirklich die Getränke und die Massagen und die Medaillen, ganz wichtig.
Und die Medaillen, genau. Naja, vor allen Dingen ist das tatsächlich in Berlin gut organisiert. Da kann man sich noch bewegen.
Ganz wichtig, ja.
Laufen, da stockt es dann.
Ja, das ist ein Riesenproblem, wenn du durch die engen Straßen oder Gassen da durch den Central Park musst. Das stockt immer. Ja. Das können die halt logistisch nicht anders lösen. Ja.
Matthias, du musst mal ein bisschen mit an so ein Wochenende, so ein Einsatzwochenende. Ihr plant natürlich das ganze Jahr über, auch mit den ganzen Organisationen, Hilfsorganisationen, Feuerwehr, Polizei, Johanniter, die dabei sind. Aber an so einem Rennwochenende geht am Donnerstag vor dem Event die Marathonmesse los. Und da habt ihr ja auch schon ein umfangreiches medizinisches Personal vor Ort. Was ist da die Hauptaufgabe von denen? Was machen die hauptsächlich?
Schön, dass du es ansprichst, Urs. Diese Marathonmesse oder die Sportlerbetreuung auf der Marathonmesse hat auch eine ganz, ganz lange Tradition. Und ich glaube, da sind wir auch unter den Majors der einzige Laufveranstaltung, die das anbieten. Das hängt tatsächlich so ein bisschen damit zusammen, dass wir gemerkt haben, dass es zum einen viele Läufer gibt, die nicht wissen, ob sie wirklich laufen sollten. Und denen bieten wir die Chance, in einem kurzen Gespräch mit einem ärztlichen Kollegen, sei es mit einem Orthopäden, einem Internisten, mal zu prüfen, bist du wirklich fit? Wir können natürlich keine Garantie geben, dass alles gut geht und dass du das auch erfolgreich schaffst. Aber es gibt immer wieder Fragen von wegen, ich hatte vor 3 Wochen einen Infekt oder ich habe mir das Knie gestoßen oder mir tut die Achillesferse weh, wie auch immer. Und dann kann man in diesem Setting schon mal prüfen, macht das überhaupt Sinn anzutreten? Mhm. Das ist natürlich für den einen oder anderen auch pekuniär ganz interessant, denn wenn ich nicht antrete, kann ich zumindest meinen Startplatz aufs nächste Jahr verschieben. Aber das ist nicht unser Hauptgrund, sondern unser Hauptgrund, wir sehen uns ja nicht nur als Versorger, sondern auch als Servicekräfte, sag ich mal, für diejenigen, die da viele 100 € für so einen Startplatz bezahlt haben. Das ist ein Service, wo wir vielleicht so ein letztes Final Go oder ein letztes Check-up nochmal anbieten wollen. Aber eben auch diejenigen möglicherweise rausfischen, die nicht unbedingt geeignet sind, jetzt an den Start zu gehen.
Das sind meistens wahrscheinlich dann Erkältungskrankheiten oder ähnliches.
Ne? Das ist tatsächlich das Problem. Das ist immer die Diskussion, wann darf ich denn nach einem Infekt wieder laufen? Ja, das sind natürlich so in der Herbst-Wintersaison häufig die klassischen Atemwegsinfekte. Mhm. Das sind im Sommer aber durchaus auch schon mal sowas wie Durchfälle, Magen-Darm-Infekte anderer Art. Und da muss man tatsächlich ein bisschen aufpassen. Also Laufen im Infekt ist nicht lustig, macht keinen Sinn. Und ich verstehe das. Ich verstehe das, wenn jemand sagt, Mensch, ich habe mich ein Jahr vorbereitet und morgen ist der Start. Ich will das jetzt machen. Aber es macht eben mitunter keinen Sinn. Und hier geben wir einfach noch ein bisschen die Hilfestellung, wenn man sich nicht wirklich sicher fühlt, nochmal nachzuarbeiten oder nachzufragen.
Gut, toller Service. Auf jeden Fall wird ja von vielen auch wahrgenommen. Und tatsächlich, du weißt eben darauf hin, also gerade in Berlin kann man eben auch, wenn man sich nicht gut fühlt, tatsächlich die Startnummer dann auch nochmal mitnehmen ins nächste Event, ins nächste Jahr. Zum Schluss, Matthias, möchte ich noch 2 Fragen so von unseren Userinnen und Usern kurz mitnehmen. Eine fand ich ganz, ganz schön eigentlich, weil es ist irgendwie selbstverständlich, dass man das fragt als Anfänger. Kann man als Läufer eigentlich Muskelkater in den Lungen bekommen? Das ist eine schöne Frage,
Das ist
oder?
Eine wunderbare Frage. Nein, kann man nicht. Die Lunge ist, abgesehen davon, dass die Lunge keinerlei Schmerzfasern hat, das heißt, die könnte man bei lebendigem Leibe operieren, man würde es nicht durch Schmerzen merken, kommt der Muskelkater sicherlich durch ganz andere Probleme und vor allem natürlich durch die Atemmuskulatur. Mhm. Das Zwerchfell selbst ist da weniger empfindlich, aber wir setzen ja bei so einer Höchstleistung alles an Atemmuskulatur ein. Ja. Und das kann durchaus sein.
Ja. Das ist über eine lange Zeit, ja.
Ja, und das über lange Zeit und sicher nicht in dem extremen Maße. Klar, wir machen alle Longruns vorweg und so, aber die Wettkampfsituation ist doch nochmal eine andere.
Macht es Sinn oder sollte man Atemmuskulatur zusätzlich zum Lauftraining trainieren?
Nein, macht keinen Sinn. Die Atemmuskulatur wird durch die gute Vorbereitung trainiert. Mhm. Wir kennen das in der Lungenheilkunde, das Atemmuskeltraining. Das setzen wir aber eher bei schwer kranken Lungenpatienten ein und nicht bei jemandem, der sich gut vorbereitet hat. Das ist nicht nötig.
Okay. Noch eine der häufig auftauchenden Fragen bei uns ist die, nach einem schnellen Lauf- und Tempotraining habe ich häufig so ein kaltes Gefühl in der Kehle. Woher kommt das? Das sind die ambitionierten Läuferinnen und Läufer, die hier fragen.
Ja, das ist wahrscheinlich der Fahrtwind, der sie runterkühlt.
Ja, woher kommt dieser Geschmack so im Gaumen- und Mundbereich?
Dieser Geschmack, wenn ich sehr... Ich gehe mal einen Schritt zurück. Wenn wir beide jetzt hier munter plaudern, dann schnaufen wir so ungefähr 5 bis 6 Liter Luft. Pro Minute.
Ja.
Wenn ich im Marathon bin, vor allem im Wettkampf bin, dann schnaufe ich als gut Trainierter so um die 120 Liter Luft, 130 Liter Luft, Top-Athleten bis zu 200 Liter Luft pro Minute. Und dadurch wird die Schleimhaut massiv gereizt und geärgert. Was passiert, sind so Entzündungsmechanismen, die dann einsetzen. Also zum einen stumpft die Schleimhaut so ein bisschen ab und ich kriege so ein Missempfinden. Zum anderen, wenn die Schleimhaut geärgert und gereizt wird, setzen Immunmechanismen ein, da kommen so Immunzellen rein und die gehen dann auch durch die Schleimhaut durch. Schleimhaut wird ein bisschen abgeschilft und das macht diesen furchtbaren Geschmack.
Okay, Gut zu wissen.
Ja, das ist nichts Krankhaftes oder so, sondern das ist einfach nur ein Zeichen dafür, dass die Schleimhaut, die Atemwege über ein Maß hinaus gefordert werden, was wir sonst eigentlich nicht machen. Mhm.
Matthias, wir haben jetzt einen riesen Bogen geschlagen in der letzten Stunde, also von 120 Liter Atemluft beim Marathon über ein Fremdwort wie Hyponatremie.
Jawohl.
Dann haben wir gelernt, es gibt First Responder im Marathonfeld, die mit Fahrrädern, Ärzte, die Jawohl. Mit Fahrrädern unterwegs sind. Wir haben 600 bis 700 Mitarbeiter, die beim Berlin-Marathon-Wochenende unterwegs sind, als Fakt von dir gelernt. Und wir haben aber auch gelernt, dass das Laufen die Soft Skills verbessert. Und das sagt ein Mediziner, das sei der wichtigste Effekt des Laufens an sich. Was aber auch nicht zuletzt daran liegt, und daraufhin hast du ganz am Anfang hingewiesen, dass wir schließlich eigentlich Mammutjäger sind und darauf geeicht sind, den Mammut 30 bis 40 Kilometer hinterher zu rennen. Das waren ganz tolle Einsichten, Matthias, ganz, ganz lieben Dank. Zum Schluss die Frage noch, wo befindet sich eigentlich der Medical Director während eines Events? Also jetzt demnächst ist der Halbmarathon hier in Berlin, aber auch beim Marathon selbst in Berlin. Wo hältst du dich da auf? Stehst du an der Ziellinie?
Also tatsächlich stehe ich am liebsten mittendrin im Zielgebiet, meist in der Nähe der Ziellinie. Das hat zwei Gründe. Zum einen bin ich da immer noch mitten dabei und das ist das, was mir am meisten Spaß macht. Ich sehe die Leute, die reinkommen, die einen Marathon geschafft haben. Ich sehe diese tausenden glücklichen Gesichter. Mhm. Ich sehe auch mal den einen oder anderen, der nicht mehr so glücklich ausguckt und die picken wir dann raus. Aber ja. Das ist immer noch mein Lieblingsplatz. Von dort komme ich auch ganz schnell in unser Hauptzelt rein und in diese Koordinierungsstelle, wo Kollegen drin sitzen, wo mitunter auch andere Disziplinen noch drin sitzen, Polizei, Feuerwehr, sodass wir hier eben sozusagen das Herz der Veranstaltung haben. Mein Lieblingsplatz ist direkt an der Ziellinie.
Dann, Matthias, wünsche ich dir jetzt eine spannende Veranstaltung, auch jetzt im April erstmal beim Halbmarathon, aber vor allem für euch und euer Team, für dich und euer Team, eine ruhige Veranstaltung. Und danke, dass wir bei dir heute zu Gast sein
durften. Vielen, vielen Dank, lieber Urs, dass ich hier bei euch zu Gast sein durfte. Ganz große Freude.
War spannend. Vielen Dank.
Dank dir.
Und damit sind wir fast am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Eine Sache gibt's aber noch. Jetzt sagt ihr doch mal, beziehungsweise schreibt uns gerne, wie hat euch diese Podcast-Folge gefallen? Dazu könnt ihr uns gerne, gerne einen Kommentar dalassen und natürlich auch gerne eine Bewertung mit vielen Sternen. Darüber freuen wir uns sehr, wenn euch unser Podcast gefällt natürlich. Falls ihr was auf dem Herzen habt, was wir noch gar nicht im Podcast besprochen haben, dann lasst uns das natürlich sehr gerne wissen. E-Mail-Adresse dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und damit war es das nun wirklich für heute. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart und zugehört habt. Und wir hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder reinhört. In diesem Sinne, bis dahin, tschüss und bis zum nächsten Mal.